Bully, der Eishockey-Podcast.
Bully, der Eishockey-Podcast. Wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Die DEL 2 ist beendet, das Finale ist gespielt und wir begrüßen euch zu der Hockey-Time DEL 2. Das letzte Mal in dieser Saison und auch wieder in einer sehr bekannten Konstellation. Wir haben dabei natürlich Stefan Gerhold aus Kassel. Hallo an Stefan.
Ich grüße euch.
Ja, und aus der Nähe von München heute für den Krefelder Part, ja, so ein bisschen mit eingespannt. Stefan Schneider, hallo, auch an dich.
Hallo.
Ja, und ihr merkt es wird wieder eine lustige Konstellation mit Stefan und Stefan. Wir haben es vor zwei Folgen schon mal irgendwie handeln können und wir werden es auch, glaube ich, dieses Mal gut stemmen. Ja, Stefan, Gerhold in dem Fall. Ja, alle wisst da draußen, Stefan ist Mitglied im Office der Kassel Huskies und in erster Linie finde ich super, dass du nach dieser sicherlich schmerzenden Niederlage, dass du dir Zeit genommen hast und mit uns im Podcast sprichst. Und das bedeutet aber gleichzeitig auch, und so stelle ich mir das vor und da bin ich auch ganz sicher, dass du auch spannende Einblicke und deine Gefühlslage uns ein bisschen preisgeben wirst. Wir sprechen über das Finale Krefeld gegen Kassel und wir schauen mal, wie die beiden Teams ins Finale gekommen sind. Krefeld, ja, zwei Sweeps gegen Regensburg und Landshut. Kassel auf der anderen Seite 4-2 gegen die Lausitzer Füchse und 4-2 auch gegen die Bietigheim Steelers. Beide konstant, kann man sagen, aber Krefeld mit 4 Spielen insgesamt weniger. Und ja, Stefan, wir müssen das natürlich zum Anfang auch fragen. Tut auch sicherlich extra weh oder ist es jetzt auch schon egal, wie deutlich es ist? Wie, weil die Auswirkungen bleiben ja gleich. Wie ist so die Gefühlslage bei dir?
Du wirst lachen, die ist erstaunlich gut und gefestigt. Also es gab so ein paar Rahmenbedingungen um dieses Finale herum, die das alles sehr viel erträglicher gemacht haben. Wenn man das sportlich versucht einzuordnen, ist, glaube ich, auch der letzte Zyniker sozusagen bereit anzuerkennen, dass Krefeld einfach auch klar überlegen war und das sehr verdient hat. Genau, möchte ich den Kanal ja auch nochmal nutzen und herzlich gratulieren. Und ich durfte das ja kommentieren und moderieren, war da natürlich nervös, weil das ein bisschen schmerzhaft natürlich auch ist, wenn man denkt, oh Gott, wir müssen heute in eigener Halle womöglich nach einem Sweep denen die Meisterschaft ausrichten. Ihr wisst, dass im Vereinsumfeld und bei Sportlern immer eine Menge Aberglaube eine Rolle spielt. Ja. Und wenn dann eine E-Mail morgens rumgeht mit Meisterfeier Krefeld, dann, oh Gott, dann ist natürlich absolut Rabatz im Kopf. Aber ich finde, die Kollegen haben es sehr gut hinbekommen. Es gab sehr nette Rückmeldungen aus Krefeld, wie wir das ja präsentiert haben. Und das dickste Lob einmal mehr geht an die nordhessischen Fans, die sich nicht in ihr Schicksal ergeben haben, aber die das einordnen konnten und Krefeld unglaublich Respekt gezollt haben, auch in dem Die-Hard-Fan-Bereich auf dem Heuboden, auf dem legendären Stehplatzbereich wurde ein Plakat ausgerollt, das ging dann, was ich mitbekommen habe, ein bisschen viral. Ich sag, was ich mitbekommen habe, weil ich habe mich tatsächlich ein bisschen ausgeklingt nach dem Finale und habe versucht, meine Arbeit auch unbeeinflusst zu lassen von komischen, breiten Kommentaren. Natürlich stellt man sich Kritik und freut sich über Lob, aber ich muss jetzt nicht jeden Kommentar lesen, warum das Kassel mal wieder verkackt hat. Ich sag das extra mit diesem Wort laut, weil ich empfinde das einfach nicht so. Und das war schmerzhaft, zu Hause gesweept zu werden, mit Sicherheit, aber die Spiele selber haben sich in sich außer einem vielleicht nicht danach angefühlt. Da waren die Huskies immer mit am Drücker. Und nochmal dieser Support und dieses, wie man sich auch als Verlierer verhält, da bin ich ganz stolz drauf, auf meinen Verein und auch auf unsere Fans. Das war schon richtig klasse. Und auch Krefeld hat das, glaube ich, sehr wohlwollend wahrgenommen. Deswegen hat das alles erträglicher gemacht.
Ja, kann ich gleich mit dazu springen. Ich habe natürlich auch den Schlusspfiff verfolgt und wie die Jubeltraube der Krefelder natürlich auf ihren Goalie dann ist, ist ja auch ganz normal. Das Ganze aber, wie du es schön sagst, unter dem Hardcore-Fan-Stehbereich, die ganze Jubeltraube der Krefelder, habe ich mir gleich gedacht so, oh je, nee, also geht doch da weg. Muss jetzt doch nicht noch vor den Fans sein und hin und her. Und dann sehe ich, wie oben dieses Banner ausgerollt wird. Mhm. Und da ist mir echt kalt den Rücken runtergelaufen, weil da muss ich sagen, ich glaube, in 90% der anderen Stadien hätte es da Münzen und sonst was gehagelt in dem Moment. Und Hut ab. Also gerade dieser Bereich ist einfach bekannt für Emotionalität und Bindung zum Verein. Und für sie ist es das Schlimmste. Und auch wenn da jeder sicher okay ist, in diesem Moment bist du einfach so in einer Emotion drin, dass du manchmal einfach dieses Mittel nicht mehr findest, dass du sagst, hey, Hut ab, das war verdient. Und ja, also da muss ich wirklich eine Lanze brechen für die Fans. Das war für mich einmalig, was ich bisher jetzt da gesehen habe.
Die Saat ist natürlich die, dass es eine Fanfreundschaft gibt, eine alte, die muss zwar reaktiviert werden, weil die aus DEL-Zeiten stammt. Ne? Ich habe es letztes Mal so ein bisschen boomermäßig, da wollte man den jungen Leuten noch erklären. Nee, muss man gar nicht. Ne? Es gab halt in Krefeld, wo klar war, jetzt haben wir da wieder einen Hintern voll bekommen, eine Laola-Welle. Ja, die kam nicht aus dieser super Krefelder Fankurve, unglaubliche Atmosphäre in Krefeld auch, sondern aus dem Fanblock, wo Huskies und KIV-Fans zusammenstanden. Und das hat mich so wirklich gerührt. Ich weiß, es ist immer sehr emotional alles, aber das bedeutet mir so unglaublich viel mehr als jetzt irgendwie ein Aufstieg oder eine Meisterschaft, auch wenn jetzt wahrscheinlich die Huskies-Fans, die auch durch Tränentäler mit uns gehen, wir wollen jetzt nicht soziale Arbeit und wir wollen nicht gute Gefühle, wir wollen endlich aufsteigen. Ne? Ich will das auch, aber am Ende des Tages geht es um andere Dinge. Und Krefeld hat zweiter Faktor die Eissporthalle, die Nordhessen Arena, die Probonio Arena komplett geändert. Also die waren absolut stark vertreten da. Und das haben wir auch mitgemacht, weil einfach klar war, dass das geht mit den Fans, dass das kein Problem ist, wenn sich das da fröhlich vermischt. Da war sensationell wenig Polizeiaufgebot und das letzte noch nach dem Spiel. Und das fand ich auch so rührend. Und das war jetzt nicht ein Gnadenbrot von den Pinguine-Fans. Die haben dann Kassel und der KEV ist so ein altes Fanlied. Ne? Das gab es schon vor 20 Jahren. Die haben das reaktiviert und dann haben alle Krefelder Fans, nachdem denen klar war, okay, die Huskies respektieren das und die wertschätzen das und die fahren uns hier nicht in Parade und pfeifen uns aus oder machen uns diesen Moment kaputt, haben dann die Huskies nochmal abgefeiert, die da natürlich alle mit Tränen in den Augen hängenden Köpfen auf dem Knie, ihr kennt die Bilder. Und das fand ich unglaublich bedeutend. Werde ich lange, lange von zehren noch, was mein Commitment für die Sache betrifft, hat das noch mehr nach oben katapultiert. Unglaublich cool.
Ja, krass. Also das, was ihr beide und vor allem du, Stefan, also Stefan Gerhardt in dem Fall erzählt, ich kriege da echt voll Gänsehaut, weil ich mir denke, das ist so der Grund, also so diese Fanfreundschaften und auch so dieses Zusammensein, was mich persönlich auch für Eishockey begeistert hat, natürlich nicht nur die Sportart, sondern so genau dieses Drumherum, dieses danach zusammenzustehen und vor allem in so einer Niederlage, das muss man ja auch sagen, Sweep ist jetzt auch nicht alle Tage im Finale, ich meine, München hatten wir das ja auch mal erlebt, zwar auf der Gewinnerseite im Finale, dass man da dann so zusammensteht, das finde ich nicht selbstverständlich, aber das zeigt mir und ich glaube auch ganz Eishockey Deutschland auch wieder, wie diese Eishockey-Gemeinschaft funktioniert und wie diese einfach zusammenstehen. Ne?
Ich glaube, dass da der Sweep tatsächlich auch ein Stück geholfen hat. Wäre das jetzt ein Spiel 7, wo es auf Messerschneide steht, dann ist das nochmal anders. So war das doch dann relativ klar, diese Serie werden wir nicht mehr gewinnen und heute könnte das eben der Fall. Da kannst du dich vielleicht schon ein Stück vorbereiten, das soll es nicht kleinreden. Nein. Das ist aber sicher unterstützend und aber das ist ja auch genau der Punkt. Ich als Dauerkartenbesitzer bei Red Bull München darf mir ja auch ständig anhören, wie kann ich nur Fan von so einem Produkt sein und hin und her. Und wenn man jetzt einfach mal dieses ganze Konzernstruktur und hin und her Schwachsinn weglassen. Am Ende bin ich halt Eishockey-Fan. Mhm. Und da ist primär erstmal relativ wurscht, was auf dem Trikot draufsteht. Mhm. Und das haben halt beide Lager bewiesen, dass der Mensch und der Sport wichtiger ist als die Vereinsfarben. Und das sollten sich einige, auch gerade in der DEL, mal wieder durch Gemüter gehen lassen, wo sich Ultrakurven schimpfen und vom Fußball rüberwandern. Dem Sport würde es deutlich besser gehen, wenn dieser Trend gestoppt würde.
Ja. True that.
Ja, nach diesen emotionalen Worten versuchen wir mal zurück aufs Eis quasi zu gehen. Wir schauen uns so ein bisschen die einzelnen Spiele an, um auch ja, Antworten zu finden, um zu erklären, wie das Ganze funktioniert hat oder wie die Krefeld-Pinguine das geschafft haben. Wenn wir auf Spiel 1 schauen, ergebnistechnisch das Knappste, 3-2 nach Verlängerung. Wie habt ihr beide dieses Spiel gesehen?
Jo, das wäre das Spiel, wo sich alle Huskies-Fans und Verantwortlichen einig sind, das hätten wir gewinnen müssen. Das wäre auch das gewesen, was ich, die waren alle eng bis auf eins, das erste Heimspiel in Kassel, da waren wir recht blass, sage ich jetzt mal, oder da hat sich das so angefühlt, als ob sie dem als einzige Mal nichts entgegenzusetzen haben, aber im ersten Spiel würde ich sogar den Huskies trotz ausverkaufter Jaila Arena und Bambule attestieren, dass die 60-70% vom Spiel die Kontrolle hatten. Ja, und dann kommt das, woran hat es gelegen? Es waren dann Kleinigkeiten, es waren 2-3 Fehler, es war das Ausbleiben von der Topleistung oder der Output der Topscorer oder Leistungsträger. Das haben sie aber auch gut kompensiert, indem da andere in die Bresche gesprungen sind. Aber das ist diese berühmte Floskel oder auch das Zitat, was unser Sportdirektor jetzt wieder bemüht hat, Daniel Kreuzer. Die besten Spieler müssen natürlich die beste Leistung abrufen in dieser Phase der Saison. Das hat Kassel nicht geschafft und ist auch in diesem Spiel dann daran gescheitert, dass die absolut effizient, kaltschnäuzig, erfahren und tief besetzt sind. Und ja, aber das erste Spiel hat sich für mich, ich war auch da vor Ort, durfte es im Radio kommentieren, war super aufregend alles. Deswegen hat man da auch so ein bisschen professioneller drauf geguckt, als wenn man da jetzt Fingernägel abkauend daneben sitzt, wie im zweiten Auswärtsspiel in Krefeld. Und da waren wir uns schon alle einig mit, ja, da haben auch die Krefelder Fans danach gesagt, so, das hätte auch noch in die Hose gehen können und so. Von daher, das war auch der es waren so zwei Schlüsselsachen. Das war dieses Spiel und das 2-3 im letzten Spiel. Da habe ich selten gehabt, hatte ich so ein, das war's. Das waren noch 10 Minuten zu spielen und eigentlich müsste man jetzt erst recht. Und es war einfach vorbei. gefühlt. Also das war so diese Spanne zwischen diesen beiden Momenten, aber ja, Spiel 1 hätte mal gut an Kassel gehen können. Ja. Pfostentreffer, bla bla, Shorthander bekommen. Rückpass vom Topverteidiger war aber gar keiner mehr. Ne? Und dann steht der arme Philipp Maurer da und muss den in Richtung Newton oder Santos spielen. Ne? Also das ist dann alles einfach doof. Verkettung widriger Umstände. Ne? Wird jetzt auch jeder Huskies-Fan wieder mit einer Tasse nach mir werfen wollen. Ist aber so. Es war nicht, die haben nicht gekämpft oder nicht genug dargeboten. Es sind Kleinigkeiten am Ende des Tages gewesen. Also wie man sich's für ein geiles Finale auch wünscht eigentlich.
Weil du es gerade auch schon, glaube ich, angesprochen hast und auch so ein bisschen beschrieben hast, so dieser Shorthander von Pale, war das vielleicht der große Nackenschlag für die Huskies?
Ja, total. Also mir hat auch Bodie Wild, der mit Sicherheit auch oft zu Recht kritisiert wird für seine Spielweise, ne? Ein guter Kumpel von mir, auch ehemaliger Spieler, der hat auch schon einen Plan von was er redet, der sagt, das wäre so ein geiler Stürmer, dann hätten wir nicht alle so und der ist schon wild und der hat auch als einer, ja, so ein Seitenhieb möchte ich es nicht nennen, aber der wurde schon auch öffentlich kritisiert im Zuge seines Abgangs, hat Daniel Kreuzer gesagt, der muss jetzt mal lernen, was Männer-Eishockey bedeutet und der ist tatsächlich, obwohl Todd Woodcroft extrem auf ihn gebaut hat, gebencht worden nach diesem Fehler. Und das war, ich dachte so, ist der verletzt? Der hat ja auch einen harten Block eben gefahren und so. Nee, er musste dann wirklich, und ich habe ihn, ist jetzt auch mal so ein bisschen Insider-Talk, ich habe ihn nach dem Spiel draußen gesehen, das hat mir so leid getan. Ne? Es ist dann einfach, nein, das verkackt keiner und denkt sich dann, dann gehe ich zum nächsten Verein und so. Ne? Da war sein Abgang, glaube ich, schon klar. Ne? Der hat der hätte das gerne anders gehabt, ne? Jeder Husky-Spieler. Und der hat 2, 3 signifikante Fehler produziert. Nicht nur in der Hauptrunde in einigen Spielen, sondern eben jetzt auch im Finale und überhaupt über die Playoff-Serien, die der nur kompensiert hat, indem er gescored hat. Wie blöd, aber das ist ja nicht die Aufgabe eines Verteidigers, ne, in erster Linie. Und ich glaube, auch an dieser Rolle ist der so gescheitert und hat sich damit dann doch, ist ein junger Mann auch noch, auseinandergesetzt, dass das für den und auch für die Verteidigung vielleicht dann, als dass der Anführer ein bisschen von diesen Nackenschlag dargestellt hat, den du gerade meinst. Es hat sich auf jeden Fall so angefühlt als Zuschauer mit, boah, das gibt's doch nicht. Ne? Und ich habe richtig Shit bekommen, weil ich mal gesagt habe, es war auch richtig frech, ne, Gott, Kessel hat sein Powerplay überstanden. Das macht man natürlich auch nicht. Aber es hat sich einfach so angefühlt. Man hat sich jetzt nicht gefreut, dass wir in Überzahl geraten. Ne? Es war einfach so, ja, oh Mensch, wir hatten gerade so einen schönen Flow 5 gegen 5. Und das kann es ja auch nicht sein. Es lag schon auch an einzelnen Spielern und auch an diesem großen Fehlern, Überzahl, ja.
Ja, das ist bei einigen Vereinen so, dass man spielt 5 gegen 5 super und dann kommt eine Strafe und man denkt sich so, oh, jetzt kommt der Bruch. Mhm. Ja, weil halt dann automatisch anders gespielt wird und irgendwie halt auch mit einer München-Krankheit immer wieder gewesen, wo du gesagt hast, wir werden mit einem Powerplay bestraft. Ja, mein Gott, es ist einfach, manchmal klappt's nicht. Und auch das, was du so beschreibst, mit er muss Erwachsenenhockey lernen, das hört man auch immer wieder auch von Topspielern, so wie Andy Eder. Danny Richmond kann ich vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern, der auch in München unter anderem gespielt hat. Auch ein ähnlicher Typ wie Bodie Wild, sehr, sehr viel Output vorne. Dann hast du gedacht, so boah, das Spiel hat er wieder grandios verkackt, weil er halt irgendwie wieder was Dummes gemacht hat, 1, 2 Tore deswegen gefangen hat. Aber am Ende hat er halt selber wieder 3 Punkte für uns gemacht quasi. Aber der wurde halt in der Kabine auch Turnover Danny genannt. Das sind einfach so Rollen, diese Spieler musst du dir leisten können.
Ja, das ist gut formuliert, ja.
Ja, das ist genauso wie ein Philipp Gogula. Oder ein Philipp Gogula ist doch ein gutes Beispiel, gerade eben auch im Finale gespielt. Das ist so ein Spielertyp, der nicht für seine Defensivarbeit bekannt ist. Und auch so ein Spieler musst du dir leisten können, dass du dem einfach solche Freiheiten gibst, dass du sagst, du musst nicht defensiv arbeiten, das machen andere Stürmer für dich mit. Mhm. Du sollst offensiv kreieren. Mhm.
Ja, sehe ich auch so, aber genau, wir nutzen das hier immer mal oder ihr animiert mich ja, sowas auch mal preiszugeben. Ne, der Mensch hinter dem Spieler und der Zahl, ne, Bodie Wild, ein absolut toller Typ. Ne? Also wenn ich den, ich meine, ist jetzt sehr flapsig, wenn ich den jetzt anrufe und ihn frage, kannst du für die Jugendliche, um die wir uns so kümmern, bitte ein Video aufnehmen oder das macht der sofort. Also der ist sehr engagiert, sehr liebevoll. Der hat sich nach dem Spiel den Fans gestellt, ne, wo man eigentlich, glaube ich, auch nur noch in der Kabine verschwinden will. Wenn das jetzt vorbei ist, ist es vorbei. Und da fand ich den sehr kompetent und der weiß schon auch, was er für einen Beitrag da hatte. Ich betone das aber deshalb, weil ich will dem das nicht ankreiden. Ne. Der ist mit Sicherheit ein bisschen exponierter gewesen, auch wegen seiner Rolle, die er hat. Und genau, weil er halt auch dieses gewagtere Spiel macht, dann sieht das immer blöde aus, wenn man dann sich festrennt. Das passiert dem natürlich häufiger als einem Stay-at-Home-Verteidiger, der den als Rim in die Bande reinkloppt irgendwie. Hat nicht geklappt, ne? Ist aber nicht seine Schuld.
Mhm. Schau mal auf die Krefelder Seite. Mit die beiden wichtigsten Spieler mit Vendane und Newton an den entscheidenden Tor auch beteiligt. Frage an euch beide, sind denn beide tatsächlich auch die Spieler für die wichtigen Momente?
Ich denke mal, in der Breite gibt es da einige Spieler, die liefern können. Aber für mich ist schon Newton in der Offensive das Gesicht. Also kannst du auch genauso Gogula, Santos, auch Matsumoto oder Marcel Müller dann in der dritten Reihe sogar noch nehmen. Aber am Ende läuft schon viel über Max Newton. Und in der Defensive ist es für mich klar, auch wenn sie mit Erik Buschmann und Mick Köhler, ja, ist jetzt nicht mehr so jung, aber Leonard Korus zum Beispiel auch absolut top junge Leute haben, ist das schon der Go-To-Guy. Und ich glaube ja auch mittlerweile Mr. Krefeld auch so ein bisschen auf der Ausländerposition. Und ja, schnell umgeschalten, super Pass und dann einfach eiskalt. Ich habe mir noch kurz so gedacht, ob den Maurer gerne zurück hätte, aber kam die Wiederholung, dann war eigentlich ganz klar, dass das einfach ein wahnsinniger Schuss war und dass du da einfach nur mit den Ohren schlackern kannst und hoffen kannst, dass er dich irgendwo noch trifft, weil reagieren kannst du da nicht mehr.
Ja, Spiel 2 und 3 sind dann doch etwas eindeutiger an Krefeld oder für Krefeld ausgefallen. Stefan, ab wann hast du denn realisiert, dass es für euch wirklich eng wird?
Das habe ich am Ende der Hauptrunde realisiert. Also nicht ohne Grund hat man, und auch ich ja hier, obwohl ich, ne, wir gehen ja wahrscheinlich noch auf die räudigen Tipps ein. Aber, aber ich habe mir schon gedacht, das wird schon ganz schön schwierig gegen Krefeld. So, da wollen wir nichts kleinreden. Und im ersten Spiel war es dieses, ich habe es eben gesagt, wir hätten das gefühlt gewinnen können müssen. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Das hat einem schon so ein bisschen Stecker gezogen. Im zweiten Spiel zu Hause ist dann das relativ klar an Krefeld gegangen. Da war, glaube ich, auch bei den meisten Fans so eine Enttäuschung oder so ein vorsichtige Optimismus ist so ein leicht, na, das wird irgendwie nichts gewichen. Und das war der Wechsel, finde ich, in Spiel 2 zu Hause. Ab der Hälfte des Spiels kippte das so, dass man das Gefühl hatte, wir können irgendwie machen, was wir wollen. Die haben ein Rezept dagegen, das muss man Krefeld auf jeden Fall zuschreiben. Ja, und dann das Tor im vierten Spiel, was ja eigentlich nur einmal wieder hat sozusagen die Führung gewechselt. Ich habe mich gemutet, ich sag das jetzt mal, und meinem Kollegen Tim Schaumburg, Grüße gehen raus, gesagt, das war's, und der auf jeden Fall. Und das machen wir nie. Also wir sind auch immer eher so, die Fans müssen die jetzt mal anfeuern, warum sind die alle so pessimistisch? Also ich fühle das normal gar nicht so, dieses, ne, wir haben noch 10 Minuten und es ist ein Torunterschied. Es war vorbei, es war einfach vorbei. Und da habe ich auch das erste Mal zulassen können mit, jetzt haben wir noch 2 bekommen, das hat einen dann nicht geärgert, oder wo man denkt, jetzt reißt euch mal zusammen und lasst euch hier nicht noch abschießen, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es war einfach vorbei.
Ja, schauen wir ein bisschen auch auf die Torhüter, weil das ist uns auch aufgefallen. Bei den Spielen waren auch beide Torhüter immer wieder mit richtig guten Aktionen dabei. Und auch auffällig für uns war tatsächlich auch Philipp Maurer ein bisschen mehr gefordert, aber auch ein bisschen ein Ticken stärker. Ist natürlich jetzt auf ganz hohem Niveau angesetzt, die Frage. Wie viel Anteil liegt da bei den beiden Torhütern, dass die Serie so endete, wie sie endete?
Ja, schon enormer. Also nicht, weil der Felix Bick jetzt da den Philipp ausgestochen hat. Also dieser Vergleich wäre vermessen, finde ich, bei einem Teamsport in der Best-of-Seven-Serie. Aber die sind natürlich in einer besonderen Funktion. Ich glaube schon, Felix Bick, der bringt dann von alleine Alter und Natur sozusagen mehr sowas mit, wo die Spieler vor ihm denken, ne, das ist eine sichere Bank. Der Philipp ist hoch anerkannt, um Gottes Willen jetzt nicht, dass das irgendwie rüberkommt, wie da hätte Kassel noch eine andere Nummer 1 gebraucht. Wir gehen auch mit ihm als Nummer 1 in die neue Spielzeit. Toi, toi, toi. Ne? Ich liebe, dass das so ist. Also der wird auch immer besser. Und ich habe den nicht ohne Grund hier nach dem Halbfinale extra abgefeiert, weil ich das wirklich großartig fand. Ja. Aber auch ihm sind ein, zwei Haltbare durchgerutscht, in Anführungsstrichen. Oder die er vielleicht an einem anderen Tag gehalten hätte. Aber auch Felix Bick war nicht frei von Fehlern. Von daher hat sich das relativ ausgestochen. Ich glaube, dass Mini Zünglein an der Waage ist dann dieses vielleicht so ein Stück weit Ausstrahlung, Sicherheit, noch langjährigere Nummer 1 zu sein. Und der Felix Bick ist schon auch ein temperamentvoller Typ. Ich habe den jedenfalls im Finale so erlebt. Er hat auch viel mit den Schiedsrichtern geredet. Das ist jetzt kein Seitenhieb, aber ja, die sind ja sowieso richtigerweise geschützt von den Schiris und finden eher ein Gehör als jetzt ein so dahergelaufener Verteidiger ohne Buchstabe auf der Brust. Und das hat der Felix Big schon auch, glaube ich, genutzt und hat sich da auf Gehör verschafft und hat auch Sachen kritisiert und so. Und der Philipp ist ein ganz anderer Typ. Der ist sehr ruhig und in sich gekehrt auf dem Eis und macht das viel mit sich selber aus. Vielleicht sind das so kleine Sachen, die 0,3% in der Interberechnung machen, aber die waren beide starke Torhüter, nicht frei von Fehlern. So.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich fand auch, die größeren Highlight-Saves hatte Philipp Maurer. Ja. Kommt aber auch daher, weil Felix Big ist ein anderer Torhüterstil. Der ist groß, der ist ruhig, der ist ein bisschen wie Danny aus den Birken, erinnert er mich so in seiner Höchstform. Der ist nicht so agil. Muss er auch nicht sein. Das Positionsspiel ist wahnsinnig solide. Deswegen sah auch für mich Maurer so den Ticken besser aus als Big. Aber es sind beides Meistertorhüter für mich. Also.
Ja. Genau, und man muss das ja auch, finde ich, in Relation setzen. Ein Tor, das Philipp Maurer in Krefeld kassiert hat, das war der Overtime-Winner von Newton, der quasi über seine Schulter in die Ecke ist, wo dann, ja, da muss er sich hoch machen. Nee, das ist halt, alter Besen, war das ein fieser Schuss, ne? Und wenn da keine Zeitung mehr zwischenpasst, ne, zwischen wo der Puck einschlägt und der Latte, dann ist das halt auch der Top-Spieler der letzten 2 Jahre, der so ein Spiel unterscheidet und nicht mit, oh, den hätte der Philipp auch mal haben können. Und das ist womöglich so, ne? Aber er hätte auch ins Weltall geschossen werden können oder eine Bombe wäre auf die Jaila Arena gefallen. Gott sei Dank ist beides Letztere nicht passiert. Also immer dieses Wenn und was wäre, das ist auch müßig und den Spielern gegenüber unfair, finde ich. Das war einfach ein unglaublicher Schuss. Der hat uns mundtot gemacht. Ich hatte einen sehr erfahrenen Kollegen, der seit 50 Jahren Eishockey beackert in Kassel. Der war so kreidebleich, ne? Was war das jetzt? Ich sage, das war's. Was für eine Bude halt, ne? Auch der Philipp war total erstarrt und deswegen sah das, glaube ich, auch dann so nach außen so aus wie, oh, jetzt hat er sich da überrumpeln lassen, ne? Der war einfach, wie konnte der da reinkommen und so, ne? Ja, aber du musst auch erstmal den Spieler in diese Position kommen lassen, ne? Also den Weg zu rekonstruieren, wie es dann zu diesem entscheidenden Overtime-Tor kommt, da kannst du auch 3 andere Leute erstmal in die Verantwortung nehmen. Deswegen ist das immer müßig, finde ich.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es ja gerade auch zugegeben, dass ich auch erst gedacht habe, so hätte man vielleicht haben können. Aber wie gesagt, in der Wiederholung sieht man halt einfach, das ist aus dem Bulli-Kreis, volle Granate. Das hält auch kein DEL-Torwart, das Ding.
Auch die Halle hat das gar nicht erst gecheckt. Also es war nicht dieser Explosionsjubel. Es war erstmal so, wow! Und wir so, fahren wir wieder. Also es war schon, Helmut hat das Wort Nackenschläge vorhin bemüht. Das trifft für 2, 3 Situationen. Und ich glaube, das ist dann auch, was solche Spieler entscheidet. Ne? Momentum, wie man es auch immer nennen will. Und dann auch Kassel 2-mal wieder, glaube ich, jeweils 2-0 geführt. Und das hat keinem das Gefühl gegeben, mit heute ruppen wir das. Und nicht, weil man nicht an die Mannschaft glaubt, sondern weil Krefeld das immer wieder gedreht hat gegen Top-Mannschaften, gegen Mannschaften, die sich hinten reinstellen und hässlich spielen, in Anführungsstrichen, gibt es ja auch nicht mehr so in den Extremen, aber es prallen natürlich Systeme aufeinander und jedes hat Krefeld geknackt. Da muss man auch Props an Thomas Poppisch machen, das ist ganz klar halt. Ne? Der ist auch total abgefeiert worden von den Fans, weil der mit Sicherheit einen starken Job gemacht hat.
Ja, es ist ja generell immer ein bisschen schwierig. Ich meine, wir versuchen das jetzt auch ein bisschen zu erklären und auch anhand von Statistiken und auch von Gefühlen, aber so eine Dynamik von dem Spiel, die ist halt einfach auch mal da und genau durch solche Situationen, wir befinden uns halt jetzt auch im Finale oder sind im Finale gewesen, genau solche Sachen entscheiden dann halt auch solche Spiele, ne? Das ist halt einfach so und das kannst du auch manchmal auch einfach nicht beschreiben. Das ist, glaube ich, so eher das auch und da kann man auch jeden Fan beneiden, der da in der Halle war. Das ist auch so ein bisschen dieses Gefühl, was du in der Halle halt auch hast. Das hast du für mich, also ich persönlich habe sowas am Fernseher eher nicht, aber wenn man dann in der Halle ist, man hat halt dieses Gefühl dieser Dynamik, die sich halt da dann entsprechend ändert, oder?
Ja. Absolut, finde ich auch. Man empfindet das ganz anders. Man kann es schlecht in Worte fassen. Vielleicht ist das auch diese Magie, ne, dieses Sports und dass man einfach manche Sachen eben dann doch nicht belegen, ausrechnen und verifizieren kann, sondern dass sie einfach passieren.
Siehe DL-Finalserie Mannheim-Berlin.
Total.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme, muss man dazu sagen.
Ja, ja, genau. Ja, richtig. Wann ist das nochmal das nächste Spiel? Was haben wir denn heute?
Wir zeichnen jetzt heute. Jetzt machen wir es ganz transparent. Wir zeichnen heute am Mittwoch, 29. April auf. Es ist 21.29 Uhr.
Stimmt doch gar nicht. Also. Es ist Februar. Wir lassen sich nichts erzählen.
Stimmt, wir haben das schon vorab aufgenommen für jede Finalkonstellation. Seht ihr mal. Nein, genau. Natürlich nicht. Ja, wir schauen zu Spiel 4. Do or die. Stefan, natürlich liefen da auch im Hintergrund entsprechende Planungen. Du hast vorher schon so ein bisschen was angesprochen. Auch was passieren würde, wenn Krefeld das Spiel gewinnt. Möchtest und darfst du hier noch so ein bisschen ein Stück weit hinter den Kulissen ein bisschen was erzählen, uns mitnehmen? Wie läuft sowas ab? Auf der einen Seite planungstechnisch und auf der anderen Seite auch emotional.
Ich meine, wir haben ja auch als Bulli von der DL2 in der Früh die Pressemeldung bekommen. Also es ist ja nicht komplett top secret.
Nein, und es gehört ja auch zur Professionalität einer Organisation dazu. Ist doch so.
Ja, also genau, dass auch ich würde kritische Sachen benennen, wenn es da welche gegeben hätte. Da haben sich alle sehr cool verhalten. Also wir auch da ist, glaube ich, hilfreich gewesen. Man kann das zuordnen. Man weiß, wo man gerade dran ist und dass das uns realistischer droht und dass das auch nicht so eine Enttäuschung würde, wie gegen den großen Außenseiter im Halbfinale rauspurzeln in Spiel 6. Also das waren die Rahmenbedingungen, die das ein bisschen, auch dass es Krefeld war, das ist jetzt hier keine Spalterei, aber mit denen können wir super zusammenarbeiten. Die Fans verstehen sich, alles dufte sozusagen. Mhm. Dann gibt es ganz klar eine Anforderung von der Liga, ne, wie das zu organisieren ist und das kannst du dann machen und runterspulen, aber das ist unseren Kollegen Gott sei Dank zu wenig, also es ist dann schon, da möchte ich auch, dass dann jemand lächelt, wenn er da steht und macht das bitte schön und ich, der dicke alte Rocker, habe meinen Sakko rausgekramt und versuche dann mich mental darauf vorzubereiten, wenn das heute passiert, dass ich nicht fassungslos bin und dann anfange zu heulen oder Scheiße zu sagen, sondern dass ich mich erinnere, dass das konserviert wird und vielleicht Krefelder Fans in 20, 30 Jahren noch irgendwo abspulen und dann will ich, dass die das gerne in Erinnerung behalten und deswegen haben wir uns alle damit sehr aktiv auseinandergesetzt. Trotzdem ist das ein Eiertanz, weil man das ja nicht beschreien will und ne, Aberglaube im Sport. Ja. Wer möchte implizieren, dass wir morgen das Spiel zu Hause verlieren? Ne? Aber du musst es natürlich benennen, ohne es so richtig zu benennen. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Also ich bin jedenfalls für meine kleine Insel mit dem Ergebnis wirklich zufrieden und habe auch noch nicht gehört, dass irgendjemand gesagt hat, das kann man sich nie wieder anhören, angucken oder was für eine lahme Präsentation unser Stadion Sprecher Sven Breiter, wird er mir jetzt verzeihen, der da sehr dran knabbert, der will einfach nicht mehr, dass wir zu Hause verlieren, das darf ich glaube ich jetzt mal sagen, ne? Und der das so professionell und humorvoll, also auch noch humorvoll und die Fans in der Halle beider Lager mitzunehmen und anzusprechen und sich zu bedanken und ne, der wird auch danach im Auto, wie ich auch, wir sind dann am Ende danach, es ist einfach, es fällt, der Zirkus ist vorbei, ne? Uns hat irgendwie nicht so richtig geklappt, die letzte Show hat nicht so richtig geklappt, aber es ist jetzt einfach vorbei. Ne? Egal, wie es ausgegangen ist, das gehört auch zu dieser Realität. Und bis dahin hat man sich zusammenzureißen. Da bin ich auch ganz oldschool. Und dem Gast das würdig zu bereiten, das war uns extrem wichtig. Und das wird von allen getragen, von ja der Mensch, der da abschließt, bis zur Geschäftsführung. Übrigens die auch bei diesen Banner-Aktionen. Und wir committen uns jetzt hier für die Sache und applaudieren Krefeld und pfeifen hier nicht. Da standen Paul Sinitz ziehen und Derek Dinger mit vorm Fanblock und danach auf dem Eis und dann war Derek noch beim beliebten Woran hattet ihr Legen Gespräch bei mir im Studio live danach, also das ist alles, es war schon professionell, glaube ich, sagen zu dürfen.
Ja, also auch großes Lob von mir. Ein Satz ist mir von dir speziell im Kopf geblieben. Krefeld sagt jetzt Tschüss Lausitz, Tschüss Regensburg, Tschüss Landshut, ja, glaube ich. Und hallo Kölner Haie, Eisbären, was weiß ich. Ja. Das fand ich einen sehr schönen Satz. Das hat einfach das Ganze so ein bisschen rund gemacht. Nichts wahnsinnig Ausgefallenes, aber hat so eine Abrundung reingebracht. Großes Lob da an euch. Und
Tschüss Kassel wollte ich nicht sagen, aber ja, ich danke
für das. Ja. Bis nächstes Jahr.
Ja, you never know. Ja. Nachhaltigkeit, Leute haben sich schon zu, ja, wir unterstützen euch in der DEL2 und kommen mal mit einem schwarz-gelben Pinguine-Wackelbus. Und die Huskies haben gesagt, wir fahren dahin. Und boah, wir waren da ja zweimal mit dem Kids-Club und sind da extrem liebevoll empfangen worden. Warum nicht den Kindern mal ein DEL-Spiel bieten? Das meine ich jetzt nicht doof oder als wir schaffen das nicht. Aber eine gute Connection ist nicht zu weit weg. Kann man vielleicht mal einen Tagesausflug hinmachen, wenn wir frei haben. Hallo an alle Krefelder Verantwortlichen.
Auch in Krefeld, ich kenne viele Münchner Fans, die sich da wirklich sehr drauf freuen, weil diese Halle auch sehr schön ist.
Voll.
Und auch eine tolle Stimmung und alles. Also das hat, also hört man natürlich jetzt in Kassel nicht so gerne, aber wir jetzt gerade auch ein bisschen so über Krefeld auch sprechen. Das ist was ich aus München schon auch so mitbekommen habe. Stefan, kannst du auch bestätigen, oder?
Ja, absolut. Ja. Welcher jetzt?
Ja, welcher, genau.
Das ist jetzt. Ja, aber ihr könnt gerne beide antworten, ist kein
Sexy
Problem.
Sexy oder klug, oder Herr Schneider?
Uiuiui. Schnitt.
Ja. Steig mal raus.
Ich fange mal an. Es war ja nicht immer so klar. Es gab ja auch schon München-Krefeld-Duelle, bevor der Einstieg des großen Brausekonzerns bevorstand. Als ich dann auch mit der Mannschaft da dort war, es gab durchaus Stadien, und das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Relevanz der Partie zu tun oder den Fans oder so. Ich bin manchmal im Bus sitzen geblieben und habe einfach gearbeitet, weil ich halt einfach Sachen wegschaffen konnte dann während dem Spiel. Da lief das Spiel auch auf dem Fernseher. Manchmal hat es das nicht hergegeben. In Krefeld habe ich immer geschaut, dass ich reinkomme. Also wir haben natürlich immer Karten gehabt, aber da bin ich reingegangen, weil einfach immer, das ist halt eine Eishalle. Und das hatte immer Flair dort. Der ganze Fanblock voll. Meine Lieblingsfarbe ist gelb, muss ich zugeben. Also daher gelb-schwarz ist natürlich auch immer für mich schön anzusehen. Und ja, das war für mich da eigentlich keine Option, nicht in den Block zu gehen. Dann lieber danach im Hotel irgendwie noch 1-2 Stunden dranhängen und aber das mitnehmen.
Genau, unglaublich nette Leute noch dazu, ne? Also ich habe ja, man macht ja gemischte Erfahrungen in den Eisstadien, auch nach Dynamik der Serien und der Beziehung zwischen den Clubs. Was lachst du da so, Helmut?
Aber schön, wie ihr das erzählt, und ich kann es voll nachempfinden.
Krefeld, Huskies Mütze auf, alleine zwischen 500 Pinguine-Fans vor die Tür mal gegangen, alles easy. Richtig
kein
nett.
Thema.
Nein, alles kein Thema. Und auch jeder Pinguin, der in Kassel war, hat sich, glaube ich, willkommen gefühlt. Also hat sich alles fröhlich gemischt. Es war wirklich klasse. Also ich will das gerne nochmal wiederholen und betonen, auch weil ich das schön fand, wie du das für ihn beschrieben hast, Stefan. Das war wirklich sehr, sehr gelebt, alles da. Und das hat in Kassel hervorragend geklappt und in Krefeld genauso. Und dann merken ja auch so die Communities, das klickt ineinander. Und dann wird das so ein Selbstläufer. Und dann kann man sich auch nicht so richtig böse sein danach und so. Und das fand ich schon sehr schön. Auch wenn man es jetzt mal ein bisschen weiterspinnt, gesellschaftlich betrachtet, ist das ein schöner Prozess.
Wir kommen zurück zum Spiel ein bisschen noch zu Spiel 4. Das startet ja für Kassel ganz gut. Stefan Gerhold in dem Fall kam da nochmal Hoffnung auf. Also es sah ja wirklich auch gut aus.
Ja, vor allen Dingen sind alle mit diesem Optimismus in dieses Spiel gegangen. Na, wir werden uns ja nicht sweepen lassen, ne? Auch wenn das jetzt nicht total unrealistisch erschien nach den Auftritten von Krefeld. Aber es war schon mit, das werden sie uns ja nicht antun, dass wir das zu Hause haben. Also da ist dann auch dieser Optimismus und dieser Glaube ist dann bis zuletzt da, volle Möhre, ganz klar. Und auch von der Atmosphäre in der Halle und von dem Wechselwirkung der Fans da untereinander war das einfach so aufgeladen. Da gab es überhaupt keine Zeit für groß nachdenken. Da hat man einfach Kette gegeben und hat sich da eingelassen. Und bis zur auch wieder Hälfte des Spiels hat das alles sehr stabil nach erster Sieg. Man kann es auch mal andersrum betrachten. Erste Niederlage überhaupt für Krefeld, die sich ja nicht nur durchs Finale gesweept haben, sondern den komplett wieder alles platt gemacht haben in allen drei Serien. Und da waren sie nochmal kurz am Wanken, aber waren sie eben nicht. Also das war dann die Fehlinterpretation. Die sind total gefestigt, haben ihr Ding weiter durchgespielt, haben auch, finde ich, variabel gespielt. Also da gab es so systemische Anpassungen oder auch Thomas Puppisch, der sich da getraut hat, die Reihen nochmal durcheinander zu bringen. Ich glaube auch ein bisschen, um Kassel aus dem Konzept zu bringen. Das hat auch geklappt an ein, zwei Stellen und so. Das war auch so ein bisschen taktieren auf hohem Niveau, auch von Seiten von Todd Woodcroft, der, finde ich, das sehr gut gecoacht hat, das Finale. Das war also auf diesem taktischen Niveau auch so geil anzusehen. Und dann ist das aber im letzten Spiel egal. Dann gibt es einfach diese Momentum-Switches und das war einfach nach einem 0-2 der Ausgleich. Da war schon so, boah, das. Und dann gab es ja, da war das Spiel gedreht und ich hatte nochmal, da war nicht Zynismus oder fehlender Glaube. Mir war irgendwie einfach klar, das war's jetzt so. Vielleicht hat das auch geholfen, dass man sich da nicht irgendwie eine Blöße gegeben hat und hat dann sich mehr auf Krefeld konzentriert. Da muss ich ja auch gucken, dass ich unseren Fans nicht auf den Fuß latsche. Wenn ich dann, der Fuzzi von Huskies macht dann hier irgendwelche Lobgesänge auf die Krefelder. Aber das wissen schon alle, dass das auch berechtigt ist. Und wenn ich mir dann gucke, wie unsere Fans, Geschäftsführung, Publikum sich aufführt in dieser Stunde der Niederlage, dann ist das ja scheinbar auch so ein Gesamtcredo, was die Leute da alle bedient haben. Von daher hat das wunderbar geklappt. Aber ja, das war der Killer. Das letzte Spiel, das 2-3. Es hat auch der Probonio Arena nicht einen Stecker gezogen, aber es hat diesen Support und dieses, wir schaffen das schon noch irgendwie, verwandelt in, jetzt müssen wir die Jungs nochmal unterstützen und lass mal Krefeld auch hier die Bühne und so, ne? Das, warum nicht? Ne? Sollen sie halt feiern da? Haben sie verdient.
Ja, am Ende sogar, und das ist ein ganz interessanter Fakt, Marcel Müller mit seinem einzigen Spiel und einem Tor und einem Assist aus der Serie, war am Ende, Stefan, die Krefelder Tiefe des Kaders vielleicht auch ein bisschen entscheidender?
Ja, also prinzipiell halt der offensive Output war für mich irgendwo entscheidend. Du hast immer einen guten Anfang von Kassel gehabt und dann kam, zweimal war es ein Shorthander, einmal von Payal, 4-3 ein Spieler in Krefeld, einmal von Mick Köhler, nicht Erik Mick, sondern
ja.
Das hat mal gestern erst, aber Mick Köhler, auch wieder ein Shorthander. Und jetzt dann im letzten Spiel kommt auf einmal irgendwie wie Kai aus der Kiste Marcel Müller aufs Eis gesprungen und netzt dann auch noch ein. Das waren einfach zu viele Leute, die da nochmal irgendwie Schaden anrichten konnten. Und ich glaube, das war halt dann einfach auch zu viel. Und das ist ja dann auch okay, prinzipiell. Krefeld wollte aufsteigen. Nach der letzten Saison haben sie sich einiges vorgenommen. Und für die ging es dieses Jahr voll und ganz auf.
Ja, und damit beschließen wir dieses Finale. Wir haben jetzt ja schon sehr viel gehört, also einerseits statistisch, auf der anderen Seite auch emotional. Stefan, dir gebühren natürlich so die letzten Worte zu dieser Serie. Was dein Fazit insgesamt?
Also Fazit habe ich eher für mich gezogen über die Saison, weil ich finde das auch nicht angemessen, jetzt zu sagen, man reduziert das auf 4 Spiele, egal in welcher Phase die waren. Auch da werden sich jetzt die Fans bedanken für, aber das sehe ich natürlich als Mitarbeiter nicht ein, weil meine Highlights finden natürlich jenseits auch von diesen ergebnisbezogenen Geschichten statt. Ich fieber, glaube ich, mehr mit als die meisten und leider auch wie ein Hund, wenn es nicht funktioniert und ich möchte unbedingt aufsteigen, aber ich habe eine stetige Weiterentwicklung meines Lieblingsvereins gesehen, der früher in jedem Sommer quasi in Theater gestürzt ist und von Existenzängsten bis zu wir müssen in der Hessenliga anfangen. Damit bin ich groß geworden. Deswegen kann ich mich bei meinen Chefs und allen Kollegen nur bedanken, dass das alles Meckern auf hohem Niveau ist. Ne? Wenn ich teilweise die Reaktionen auch in der Öffentlichkeit mitkriege, ist das sind immer die Leute, die dann jetzt kommt's, hervorgekrochen kommen und sich schon irgendwie freuen, dass man was schlecht machen kann. Die gehen mir sozusagen an meinem Poppes vorbei und ich konzentriere mich sehr auf das, was ich in diesem Spiel live im richtigen Leben mitgenommen habe, wie 6000 Leute sich untereinander verhalten können. Zum 5. Mal hole ich jetzt das Ding raus, aber es ist einfach so, ich habe gesehen, dass ein Verein ja ein quasi Rebuild hingelegt hat seit im März 24 sportliche Leitungen, Coaches und Geschäftsführung getauscht worden. Und dann das, was mir als nächstes in dieser Bilanzierung wichtig ist, ist, dass wir hier der Ligenleiter, jeder einzelne Trainer, Spieler, Verantwortliche immer wieder und nicht um das um einfach rauszuhauen, sondern weil das eine Wahrheit ist, betont, wie sehr sich diese Liga entwickelt, sportlich, wirtschaftlich, öffentlichkeitswirksam. Und da zu glauben oder vielleicht auch daran festzuhalten, dass es so wie Kassel so ein Krösus in der Liga gibt, sind wir übrigens längst nicht mehr, kann man auch einfach mal so sagen. Die Player, die vorne mitspielen, auch wirtschaftlich, die wechseln jedes Jahr fröhlich durch. Ne? Also, dass man mit demselben Setting reingeht wie vor 5, 6 Jahren, weil man vielleicht 1 Million mehr Etat hat als das nächste Team. Das ist alles nicht mehr so. Und das ist auch gut und richtig, weil das bedeutet nicht, dass hier weniger investiert wird, sondern dass andere Standorte nachziehen und dem nacheifern. Und das würde ich auch nochmal den Kritikern sozusagen mitgeben, dass man einfach mal guckt, wie nachhaltig Dinge gemacht werden, ne? Und ob ein kurzfristiger Erfolg, hallo nach Dresden, wieder kein Seitenhieb, ne? Aber ob das einen so glücklich machen kann auf Dauer, ne? Ist mehr wie so ein, das eine ist eine gute Ehe und das war so ein heißer Flirt, so eine heiße Affäre, die die Eislöwen da hatten. Verzeihung, mir fällt kein besseres Bild ein. Und ich orientiere mich natürlich auch, um das zu schließen, an meinem geliebten Kids Club, unseren Charity-Aktionen, sozialen Projekten. Ich bin sehr stolz auf unsere Spieler, Coaches, dass die den ganzen Irrsinn auch mitmachen und sich diese Kinderdisco antun, die wir zum Saisonabschluss wieder machen, dass wir Spieler haben, die mit unseren Kids Kanu fahren. Das ist für die, ja, ist unbezahlbar für kleine Kinder, die ja auch anhimmeln, wenn die dann meinen Shorts um die Ecke kommen im Sommer und ich nehme jetzt Zeit für euch. Ich liebe, dass wir viele Leute unterstützen, vor allen Dingen die liebe Pia, die ich hier nochmal ganz, ganz herzlich grüßen möchte. Dein Zauber hat sozusagen einen großen Teil der Eishockey-Welt erreicht und dass Pia da war beim letzten Saisonspiel und die Spieler danach getröstet hat, das werde ich auch nie vergessen. Und Taffe Jungs, unser Standortfotograf, Spitzname Killer früher als Spieler, als er noch beim ECK war, sagt, das war mein absolutes Highlight der Saison, wo dieses Mädchen in der Kabine war. Und unter diesem Beitrag bei Facebook hat dann irgend so ein Typ geschrieben, ne, könnt ihr euch sparen, eure Fotos, ne, nach dem Spiel gestern, wo ich mir denke, ja, mach's mal auf das Foto und guck dir mal an, was da einfach passiert ist. Und mit diesem Gefühl gehe ich auch in die nächste Saison, werde auch wieder bereit sein, verletzt zu werden. Werde daran glauben, dass wir es schaffen können, weil ich das auch wirklich glaube, weil ich das dem Standort, den verbliebenen Spielern, es wird einen Umbruch geben in Kassel, auf den wir miteinander mal eingehen. Genau. Das ist sozusagen meine Auswertung. Und noch ganz persönlich und zum Schluss bin ich extrem traurig, dass Todd Woodcroft die Huskies verletzt. Ich habe hier in jedem Podcast, glaube ich, 3-mal den Namen Woodcroft benutzt, weil der für mich ein guter Freund geworden ist und unheimlich bedeutsam für meine Arbeit war und ich sowohl im sozialen Bereich als auch in der Eishockey-Szene noch im erlebnispädagogischen Bereich selten so eine coole Sau kennengelernt hat. Und wenn der jemals Deutsch lernt, hoffe ich, dass ihm das hier einer schickt und vorspielt. Ich vermisse den jetzt schon ohne Ende. So, das sind so die Sachen, die mich bewegt haben dieses Jahr. Das ist meine Bilanz. Hat nicht geklappt. Wir greifen neu an. Alles Gute, Krefeld. Habt ihr euch verdient.
Ja. Ja, und ich darf da einhaken. Ich glaube, im Namen aller DL2-Fans, danke an dich speziell, weil du jetzt hier bist. Auch an Olli und Alex sicherlich. Ja, nicht nur die Spieler und die Mannschaften der Liga haben sich aus meiner Sicht enorm verbessert, sondern eben auch die Fernsehübertragung. Und die gibt natürlich einen ganz, ganz großen Teil dazu. Gerade jetzt, was du heute alles angesprochen hast, was da für ein Gefühl dahinter ist. Ich glaube, es hat jeder einen Eindruck gekriegt. Trotzdem aber eine Professionalität an den Tag gelegt wird, haben wir auch in Kassel live miterleben dürfen, ist für mich wirklich einzigartig. Das sind kein Basti Schwele, kein Rick Goldmann oder kein Serge Bandermann, die das Vollzeit bezahlt bekommen und ein Serge Bandermann natürlich ein absoluter Profi ist.
Den finde ich auch so toll, den könnt ihr ruhig mal rüberschicken zu uns.
Ja, können wir vermitteln gerne, aber ihr macht das anders. Ich glaube, das bringt auch gar nicht so viel, ganz ehrlich. Ihr macht es mit Herz und Leidenschaft, ja. Und das merkt man. Und das ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig für den Sport, weil davon lebt der Sport. Und auch an dich vielen Dank, dass du heute, der Helmut hat es im Intro erwähnt, so kurz nach diesem Finale dir Zeit genommen hast. Und man hat es heute gemerkt, es war eine emotionalere Folge als sonst. Aber das ist so wichtig für uns. Und gerade in so einem Podcast, wir als Beobachter versuchen in einem Podcast etwas zu liefern, was der Fan auf dem Eis nicht sieht. Sonst müssen wir das nicht machen, weil dann können wir einfach einen Erlebnisbericht machen, den halt jeder schon gesehen hat. Manchmal macht man es mit Zahlen, Daten, Fakten, weil man dann sagt, ich investiere Zeit für jemanden, damit er das irgendwie aufbereitet bekommt. Du hast es heute mit Emotionen gemacht und auch schon öfter diese Saison. Und dafür wirklich vielen Dank. Das ist ein Einblick, den sonst wenige Podcasts liefern können. Und wir sind sehr stolz drauf, dass wir den öfter, wie gesagt, auch du heute stellvertretend für die anderen zwei Kollegen, aber besonders heute einfach wirklich toll geliefert habt.
Ja, ist ganz lieb, vielen, vielen Dank. Ist mir nicht ganz einfach gefallen, deswegen habe ich auch ausnahmsweise von jeglicher Vorbereitung abgesehen und dachte, da gehe ich mal dran, als ja, wie ich gefragt werde. Danke für die netten Worte, wir geben uns Mühe und ich leite es gerne an meine tollen Kollegen und Kolleginnen weiter.
Ja. Dem kann ich mich auch nur anschließen. Also ich glaube, dieses Kassel-Wochenende, wir haben es jetzt schon oft gesagt und ja, jetzt wenn die HörerInnen sagen, ja, das habt ihr jetzt schon so oft erzählt, aber ich erzähle es gerne auch nochmal. Also dank Stefan Gerhold und auch allen Leuten, die da beteiligt waren, mag ich jetzt auch auf dem Schnitzel grüne Soße. Also insofern ist es auch absoluter Mehrwert gewesen. Nicht nur das, aber insgesamt einfach dieses Feeling, was da einfach, was ihr da vermittelt habt, das war sehr schön und Stefan Schneider hat es gerade auch schon gesagt. Wir freuen uns sehr, dass es so jetzt das zweite Jahr schon läuft, die Hockeytime DEL 2, das muss man ja auch sagen, war ja ein großer HörerInnenwunsch auch und da sind wir wirklich sehr, sehr stolz mit dem Format und ja, ich kann da gar nichts mehr anfügen. Leute, ihr habt es gehört, wir werden sicherlich in der Sommerpause auch nochmal nach Kassel schauen, nach Krefeld, die ganzen, wenn ihr jetzt sagt, ja, jetzt warum redet ihr nicht über irgendwelche Spielertransfers, ja, das machen wir schon noch, aber das kommt jetzt erstmal danach. Das Emotionale und das, was passiert ist, ist jetzt erstmal wichtig gewesen. Und deswegen, wir schließen die Episode so ab. Leute da draußen, hat Spaß gemacht, die Saison. Wir hören uns nächste Woche wieder. Also, bis denn.